Fragen fertig. Ich denke noch an Andreas Wecker. Einige kennen ihn hier noch von unseren Gottesdiensten. Er hat sich hier bei uns bekehrt. Ich habe seine Ehe getraut nochmals und so weiter. Mehrfacher Olympiasieger, Goldmedaillen und Weltmeister und dergleichen und dergleichen. Und er sagt, das schrecklichste Erlebnis in seinem Leben war, als er mal eine Niederlage hatte und sein Vater von Magdeburg ihn nicht einmal vom Bahnhof abgeholt hat. Weißt du, solange du Sieg hast, da jubeln die Leute dir zu, da jauchzen die zu, dann preisen sie dich selig und heben dich in den Himmel. Aber wenn du mal keine Goldmedaille nach Hause bringst und kein Triumph feiern kannst, dann holt dich nicht einmal der Vater vom Bahnhof ab. Es muss schrecklich gewesen sein. Er sagt, das war das Schrecklichste in meinem Leben. Wenn du eine Niederlage hast, niemand steht zu dir. Und mein Thema heute ist, wie verarbeite ich Niederlagen? Wie verarbeite ich Problemfälle? Wie bearbeite ich Schwierigkeiten? Wie bearbeite ich, wenn ich krank werde? Wie bearbeite ich, wenn ich Sorgen, Kummer und Ängste habe? Wie komme ich damit um? Oder wie gestalte ich mein Leben? Das ist mein Thema heute. Aber ich möchte auch beten, lieber Heiland, hilf uns. Hilf uns heute Morgen, dass wir nach vorne schauen, dass wir nicht nach hinten, nicht nach links und nicht nach rechts blicken, sondern nach vorne. Du bist es. Du bist die Quelle des Lebens. Aus dir fließt und von dir kommt alles und von dir werden wir gesegnet, von dir werden wir getragen, wenn uns der Vater vom Bahnhof nicht abholt. Aber du bist der Vater, der sich um uns kümmert. Auch wenn uns alle Menschen verlassen und uns alle Geister verlassen, du bleibst an unserer Seite. Danke, Herr Jesus. Amen. Preis Gott. Mein Thema ist, verwandle deine Niederlage in Siege. Und ich werde heute vom Spiegel sprechen. Spiegel, seitenverkehrt die Spiegelwelt. Ich werde dich mal mitnehmen in einen Spiegelsaal, wo du die Dinge siehst, aber im Spiegel siehst du alles ganz anders. Da ist alles seitenverkehrt. Links ist rechts und rechts ist links. Und genauso ist es, sieh deine Probleme mit den Augen Gottes. Und aus dem richtigen Licht. Zuerst lade ich dich ganz herzlich ein. Ich möchte jetzt schon vorankündigen, wir werden vom 14. März bis zum 23. März Billy Smith hier haben. Er ist uns kein Fremdling. Wir freuen uns, ich kenne ihn so schon bald über 20 Jahre. Der Mann ist mir wirklich ein Freund geworden, ein Vater in Christus. Und viele von euch sind durch ihn zum Glauben hier bei uns gekommen, sind geheilt worden, sind gesegnet worden. Ich danke Gott, dass es solche Leute gibt. Und ich seid herzlich eingeladen zu den Gottesdiensten und jetzt schon dafür zu beten, und einfach Leute zu motivieren, kommt, hört und sieht. Es sind Heilungsgottesdienste, es werden Heilungstage sein, wir werden für Kranke beten, wir werden einfach die Botschaft der Heilung predigen. Und wir haben als Christen einen Auftrag zu heilen. Heilt die Kranken, treibt Dämonen aus, befreit die Menschen, hilft den Menschen wieder auf die Beine zu kommen, stellt sie wieder auf die Füße. Wie wird man mit Niederlagen fertig? Wir sind schon im Thema. Dann möchte ich dich ganz herzlich einladen, für die nächsten Gottesdienste hier im Haus. Am Mittwoch wird das Thema sein, überwinde deine Tiefs. Das gehört dazu. Diese Predigt, ich kann nicht, weißt du, eigentlich sollte ich zwei Predigten machen aus dieser Predigt heute Morgen. Aber ich muss es am Mittwoch weitermachen. Ich muss am Mittwoch weiter predigen, überwinde deine Tiefs. Wie macht man das? Und jeder Mensch hat mal tief, wird enttäuscht, wird frustriert, wird niedergedrückt oder auf die Seite geschoben, was auch immer ist. Wie verarbeite ich meine Depressionen? Wir haben über Depressionen hier gesprochen. Ich möchte den Mut machen und bestell die CD oder horch dir das im Internet an, warum so viele Menschen in Depressionen verfallen. Es ist ein Geheimnis. Weißt du, wenn du dich gehen lässt, dich treiben lässt, nicht aufpasst, nicht aufwachst, weißt du, dann plötzlich bist du irgendwo drin, wo du gar nicht wolltest. Kein Mensch will verloren gehen, kein Mensch will depressiv werden, aber der kommt, wenn er nicht aufpasst. So, nur nebenbei. Am Freitag wird das Thema sein, überwinde deine Ängste. Angst haben wir in der Welt und die Welt wird immer bedrohlicher. So, Samstag wird das Thema sein, beherrsche deine Bedrängnisse. Wir werden bedrängt, angegangen, jeden Tag. Jeder will was von dir, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so. Da ruft der an, dann schreibt der wieder was, dann kriegt er wieder, dann stellt da jemand einen Antrag. Weißt du, wir werden bedrängt, angegangen. Und wie arbeite ich, wie lebe ich? Du musst lernen, Ja und Nein zu sagen. Ja zu bestimmten Dingen, die du weißt, das ist von Gott. Und Nein zu Dingen zu sagen, wo du ganz sicher bist, das ist nicht vom Herrn. Also, auf Wiedersehen. So, ganz konkret und ganz konsequent. Und dann nächsten Sonntag wird das Thema sein, löse einen Domino-Effekt aus. Weißt du, was Domino ist? Da baust du die Steinchen so schön auf, nebeneinander, und dann schubst du ein Steinchen. Und dann geht die ganze Reihe den Bach runter. Wie löse ich eine Lawine aus in meinem persönlichen Leben? Wie werde ich effektiv? Böse einen Dominoeffekt aus. Weißt du, wir müssen lernen, ohne große Anstrengung zu erleben. Weißt du, wir denken, wir müssen kämpfen. Nein, du musst nur wissen, an der richtigen Stelle, im richtigen Zeitpunkt, zur richtigen, ja, mit dem richtigen Wort, mit der richtigen Waffe rangehen und du wirst das Problem lösen. Löse ein Domino, deinen Dominoeffekt. So, wie verarbeite ich meine Niederlagen? Wenn du mal keine Goldmedaille gewinnst, wenn du keinen Sieg nach Hause bringst, wenn du keinen Triumph hast und sagst, jetzt, wir haben es gesucht, Halleluja. Verstehst du? Nein, du liegst auf dem Boden, auf die Nase. Kannst du dir dein Leben ohne Spiegel vorstellen? Die meisten Frauen nicht, Gott segne sie. Ich werde nie vergessen, als wir mal in Moskau waren und wir waren irgendwo einquartiert in der Bibelschule, die haben ganz neu gebaut und die haben keinen Spiegel. Dann hatten sie nur so kleine Spiegelscherbe. Weißt du, und dann war man so froh, dass man weiß, wie man sich rasiert. Spiegel ist so wichtig in unseren Tagen. Da föhnt man sich, frisiert man sich, rasiert man dich. Aber ein Problem ist mit dem Spiegel. Ich sehe alles dort seitenverkehrt. Da alles übers Kreuz. So, und genau das ist, was in unserem Leben passiert. Und ich möchte dich heute zur Realität zurückbringen. Weißt du, wir sehen unser Leben mit falschen Augen. Wir denken, wenn du an Gott glaubst, hast du nur Segen, nur Freude, nur Halleluja, nur Gloria. Nein, wenn du an Jesus Christus glaubst, da geht es unten durch. Und deshalb im Spiegel sehen. Das, wenn du im Spiegel siehst, das, was oben ist unten. Und was unten ist oben. Das, was klein ist im Spiegel, das ist groß. Und das, was groß ist klein. Das ist bei Gott genauso. Gott lebt im Spiegel. Im Spiegelsaal. Gott, bei Gott ist so, das, was schwach ist, das ist bei ihm stark. Und was bei ihm stark ist, ist schwach. Lerne mit Gegensätzen zu leben, auch als Christ. Ganz wichtig, so viele Christen können das nicht. Sie haben das nicht gelernt. Ihnen wurde es nicht gepredigt und ihnen wurde nur Halleluja vorgegaukelt. Aber ihnen wurde nicht gesagt, was die Realität ist. Weißt du, mein großes Problem war, als ich Christ wurde, ich habe gedacht, wenn ich Christ bin, habe ich keine Sorgen, keinen Kummer, keine Anfechtung, keine Kämpfe, keine Schwierigkeiten. Aber da war die Hölle los bei mir. Ich habe zuerst gedacht, ich bin abgefallen. Ich bin gar nicht im Glauben, ich liebe nicht den Herrn Jesus. Verstehst du, oder ich habe Gott nicht verstanden. Das war Chaos mit mir, bis mir jemand sagte, Bruder Matthäus, das ist ganz normal. Es ist ganz normal, Kämpfe zu haben. Ich denke nur an Josef. Josef hat sich gewundert. Ich habe vom Herrn eine Vision. Ich habe ein Wunder von Gott gesehen und so weiter. Gott wird mich als König einsetzen. Alle werden sich vor mir beugen und Knickse machen. Aber was ist passiert? Die haben mich gekickt, nicht geknickst. Von wegen. Die haben mich rausgeworfen, verkauft als Sklaven. 1. Mose 50, Vers 20. Und ich sage, lern im Spiegel die Dinge zu sehen. Und vielleicht bist du geschockt, was ich dir heute Morgen sage. Aber bei Gott ist das, was böse ist, ist bei Gott gut. Und das, was du denkst, was bei Gott gut ist, ist böse. Entschuldigung, aber das ist die Realität des Lebens. Wie heißt von Josef hier? Ihr gedachtet, böse mit mir zu machen. Aber Gott, gedacht es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich, dass ihr am Leben erhalten bleibt und ein großes Volk werdet. Ihr gedachtet böse mit mir. So viele Menschen denken böse mit dir und so viel Böses erlebst du und du sagst, Katastrophe, Katastrophe, Katastrophe. Aber das ist gesund für dich. Das bringt dich wieder zurück in die Wirklichkeit. Das bringt dich zurück ins Leben. Gottes Welt ist eine Spiegelwelt. Weißt du, alles ist seitenverkehrt. Alles ist seitenverkehrt. Was nichts ist, das ist. Und was ist, ist nichts. Denk, die große Masse, bei Gott zählt nicht die große Masse. Bei Gott sind zwei Hanseln mehr als die ganze Welt. Abraham war mehr als die ganze Welt damals in Babylon. Jesus hat sich erniedrigt und wurde erhöht. Du musst lernen, die Dinge im Paradox zu sehen, im Widerspruch. Und wenn du das kapiert hast, das gelernt hast, dann merkst du plötzlich, oh, die Welt ist ganz anders. Die Juden, die haben ein Problem, die lesen von der Seite nach der Seite. Wir Griechen oder wir Europäer, wir lesen von rechts nach links und die lesen von links nach rechts. Und du musst lernen, die Welt mit ganz anderen Augen zu sehen, so wie Gott die sieht und nicht wie die intelligenten und gebildeten und klugen Menschen sehen. Was hier hässlich ist, ist bei Gott herrlich. Was hier hässlich ist, ist bei Gott herrlich. Denk nur das, was ich dir so sage, nur nebenbei, und merk dir ein Geheimnis. Ich versuche dir ein Geheimnis rüberzubringen. Ein Geheimnis Gottes. Wie arbeitet Gott? Wie lebt Gott? Wie handelt er? Vor Gott steht die Welt auf dem Kopf. Alles ist verkehrt. Alles ist verkehrt bei Gott. Bei Gott bekommst du eine ganz andere Sicht, einen ganz neuen Blick. Du siehst plötzlich alles im Spiegel, alle Seiten verkehrt. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Du siehst die Welt, das Leben, deinen Zustand in einer ganz anderen Wirklichkeit, wenn du Gott kennenlernst. Deshalb kennst du Jesus. Red nicht so dumm. Verstehst du und sagst, ja, ich kenne ihn. Weißt du, du musst erstmal die Gegensätze kennen, die Widersprüche kennen, die Herausforderungen kennen. Und dann sagst du, kannst du sagen, wenn du das Kreuz kennst, kannst du sagen, ich kenne Jesus. Und solange du das Kreuz nicht kennst, kennst du Jesus nicht. In aller Liebe. Das Gewohnte wird ungewohnt bei Gott. So im Spiegel. Das Ungewohnte wird gewohnt und umgekehrt. Wenn du zu Gott kommst, erschließt sich dir eine ganz neue Dimension. Du siehst alles verkehrt. Du siehst alles verkehrt. Bei Gott sind die Kleinen groß, die Verachteten sind geachtet, die Wertlosen sind wertvoll. Verstehst du? Letzter Dreck. Du denkst, das ist der letzte Dreck, der Abschaum der Gesellschaft. Aber gerade das ist, was Gott liebt. Die Kriminellen, die Aussätzigen, die Blinden, die Lahmen, die Tauben, den Abschaum. Das, womit die frommen, guten Pharisäer, die braven Juden nichts zu tun haben wollen, die liebt der Herr Jesus. Ja, halte dich an Gott und du wirst sehen, was du dann vom Leben hast. Und deshalb, du musst nicht trachten, lass mich groß werden, lass mich stark werden, lass mich herrlich werden. Trachte nach den anderen Dingen. Die Bibel sagt, werde schwach, werde klein, werde gebrechlich, zerbrechlich. Wenn wir uns an Gott halten, ist so, als wenn wir in den Spiegel hineinschauen würden. Verstehst du? Wir denken immer, die anderen haben was. Und wir lassen unseren Knochen fallen und springen dann und holen den Knochen da von dem Hund, der im Wasserspiegel da uns irgendwo reflektiert wird. Die denken, die anderen haben mehr. Aber ich sage dir ein Geheimnis, die haben nicht mehr. Die sind genauso arm wie du. Du musst es nur im Spiegel sehen. Dann sehen wir unser Leben seitenverkehrt. Das, was nichts ist, ist etwas. Wir werden nachher noch ein zweites Opfer aufnehmen. Wir nehmen ja schon seit Jahren immer zwei Opfer. Ein Opfer, das Morgenopfer, und das andere ist die zweite Meile. Weißt du, du musst nicht geben. Die zweite Meile ist Luxus. Aber gerade auf dieser zweiten Meile liegt dein Segen. Nicht das, was du als erstes tust. Du musst die erste Meile so oder so gehen. Ob du glaubst oder nicht glaubst. Aber die zweite Meile ist was extra. Und Gott will, dass wir lernen, umsonst zu leben. Wenn du umsonst lebst, hast du was vom Leben. Und solange du nicht gelernt hast, umsonst zu leben, hast du nichts vom Leben. Du verplemperst dein Leben. Im Spiegel entdeckst du dich selbst. Da siehst du dich in einer anderen Perspektive. Da siehst du das Leben mit ganz neuen Augen. Du entdeckst plötzlich was ganz Neues. Im Spiegel siehst du, was sich noch bei mir verändern muss. Das ist alles verkehrt. Das ist alles verkehrt, seitenverkehrt. Wenn du im Spiegel schaust, dann kann es sein, dass du manchmal verzweifelst. Mensch, ich krieg Runzeln, der grau, die Haare gehen aus. Da wieder ein Pickel und dort wieder ein Pickel und da wieder ein Pickel. Weißt du? Aber du denkst, das ist jetzt krank, ich bin krank. Ich sag dir eines, Alter ist keine Krankheit. Ist keine Krankheit. Alter ist keine Krankheit, was viele Leute da denken, da mit Lifting und was, den ganzen Zirkus da. Weißt du, du siehst die Realität, wie sie wirklich ist. Das, was seitenverkehrt ist. Der Spiegel sagt dir die Wahrheit. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Frömmste im ganzen Land? Überleg einmal. Wir stehen einmal da und denken, ich bin so heilig, ich bin so gerecht, ich bin so gut, ich bin so barmherzig, ich bin so demütig. Spieglein, Spieglein an der Wand. Plötzlich siehst du, dass du nicht Schneewittchen bist. Die liebe Tante da, verstehst? Dein Spieglein sagt dir die Wahrheit, dem kannst du nichts vormachen. Der sagt, ja, das stimmt, aber Schneewittchen ist die schönste im ganzen Land. Er sagt dir, die Wahrheit. Nicht, was du gerne hören möchtest. Weißt du, wenn du in den Spiegel reinguckst, möchtest du hören, ich bin toll, ich bin großartig, ich bin gewaltig. Weißt du, aber dein Spiegel sagt dir die Wahrheit. Du bist ein Heuchler. Du machst dir was vor. Du täuschst den Leuten was. Du setzt dir eine Maske auf und läufst mit dieser Maske rum und denkst, so wie der Kaiser ohne seine Klamotten. Du denkst, mit mir ist alles in Ordnung. Gott klagt einmal in der Bibel, und nicht nur einmal, sondern schon x-mal, ganz besonders dem Volk Israel gegenüber. Mit sehenden Augen sehen sie nicht, mit Ohren hören sie nicht. Verstehst? Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit wird nicht angenommen. Vielfach will der Mensch nicht einsehen und akzeptieren oder stehen lassen, dass es so ist, wie es ist. Du, gehen hinten die Haare aus oder vorne die Haare aus oder was weiß ich, wo die Haare ausgehen. Und da stehst du da und bist perplex. Es ist so. Und wir sollten Dinge akzeptieren, wie sie sind. Wir sollen sie im Lichte Gottes sehen, wie Gott sie sieht, nicht wie wir gerne es hätten. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Seine Sicht ist nicht unsere Sicht. Wenn wir annehmen, dann nimmt auch Gott in unserem Leben zu. Wenn wir das akzeptieren, was in unserem Leben los ist. Weißt du, das Abnehmen ist Zunehmen auf der anderen Seite bei Gott. Verstehst du? So halten wir geistliche Balance. Dann nimmt, während du abnimmst, hier an dieser Stelle, du stehst vor dem Spiegel und sagst, du, ich schrumpf, ich werde immer kleiner, von mir ist immer weniger übrig. Dann nimmt Gott in deinem Leben zu. Wie hat Johannes der Täufer gesagt? Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Der hat sich im Spiegel geguckt. Weißt du, während du abnimmst, reifst du innerlich. Schau so, weißt du, im Alter reift man. Nicht, dass man dann verblödet und dass man schwach wird. Oder nein, viele Menschen, die gelernt haben, Dinge abzugeben, loszulassen, die reifen. Aber Leute, die krampfhaft auf irgendwas versessen sind, die werden komisch. Der Geizige, der immer so geizig war in der Jugend, der wird dann super geizig. Der übertreibt das. Und kannst die Leute beobachten. Beobachte deine alte Tante. Beobachte sie. Verstehst du? Die wird extrem. Zuerst hat sie geplappert und geredet über die Leute und so weiter. Dann wird sie Schlappmaul am Schluss. Ja. Und das wird extrem. Das Extreme kommt raus im Alter. Nämlich die Reife. Das, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. So, wenn wir abnehmen, eigentlich sollte unsere Lebensqualität abzunehmen, unsere Erfahrung zu nehmen, weniger ist mehr. Weniger ist mehr. Denk drüber nach. So, wie verarbeite ich meine Niederlage? Viele übersehen die Wirklichkeit, weil sie es nicht gelernt haben, Seitenverkehr, die Dinge zu sehen, zu betrachten, zu behandeln. Der Mensch sieht immer nur, was vor Augen ist. Verstehst du? Und was gerade im Augenblick als die Situation ist. Aber wir müssen denken, was hinter der Wand, hinter der Fassade ist. Sieh mal hinter der Fassade. Da siehst du erst mehr. Wenn du nochmal nach 10 Jahren das Ding nochmals anguckst, sieht plötzlich ganz anders aus. Je mehr du an Bedeutung abnimmst und die Welt, die Massen und so weiter, das Äußere an dir den Wert verliert, den Einfluss verliert, du dich nicht mehr inspirieren lässt von dieser Welt, desto wertvoller wird dir Gott. Verstehst du? Je weniger du hast, desto mehr kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren. Die meisten Leute haben viel zu viel und werden mit ihrem Leben nicht fertig. Du schwindest, vergehst und deine Ewigkeit kommt. Das ist die Realität. Wir bauen ab und das ist der Weg des Lebens. Wir werden geboren, wir sind dynamisch, voller Elan, voller Pep. Und dann baut der Körper nach bestimmter Zeit ab. Und jetzt musst du lernen, das Wirkliche zu realisieren, was wirklich in dir drin ist. Sieh dich mit den Augen Gottes. Erkenne deine wirkliche Bedeutung, was du wirklich wert bist. Du bist mehr als nur Stroh und das Äußere. Erkenne deine Bedeutung, was in deinem Leben geschieht, die Niederlagen, die Schwierigkeiten, die Anfechtungen, dieses nicht abgeholt werden vom Bahnhof. Verstehst du? Das ist Frust. Wie verarbeite ich meine Frustration? Keiner liebt mich, keiner versteht mich, keiner unterstützt mich, keiner geht mit mir. Erkenne die Kleinigkeiten. Erkenne die kleinen Leute. Weißt du, jetzt möchtest du gerne mit irgendeinem Großen, mit einem Riesen zusammen sein. Nein, erkenne die kleinen Leute, die kleinen Davids. Die kleinen Jungs und die kleinen Mädels. Wer dieses einer dieser Kinder aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Erkenne die Wahrheit über dein Leben. Es sieht aus, als wenn du zerstört werden würdest. Die Chemotherapie, die, was weiß ich, Ergotherapie und welche Therapie, die würde dich auffressen. Die würde dich zerstören, die würde dich kaputt machen, du würdest scheitern. Aber du solltest eines wissen, du wirst erneuert. Durch all diese Krisen, was in deinem Leben passiert, nacheinander, wir werden erneuert. Wir haben den Blick für die Realität verloren, meine Leute. Wir sollten wieder zurück zur Realität und erkennen, das, was mir schadet, nützt mir. Und das, was mir nützt, schadet mir. Was ich glaube, dass mir nützt. Stell dir mal vor, Leute, die 1 Million im Lotto gewinnen, das schadet den Leuten mehr als das Geld, das sie gewinnen. Die können damit nicht umgehen. Die werden jetzt richtig arm dadurch, weil sie das Geld nicht einteilen, weil sie es nicht gelernt haben. Dein Leben bekommt gerade durch Niederlagen und durch Schwierigkeiten, durch Krankheit, durch Probleme, eine neue Norm, neues Format, neues Aussehen. Da sagst du, jetzt muss ich mich anstrengen, auf meine Hinterfüße stellen und jetzt kämpfe ich den guten Kampf des Glaubens. Der Herr helfe mir. Fang an, dein Leben seitenverkehrt im Spiegel zu sehen. Die kleinen Leute werden plötzlich groß, die Oma, dann merkst du plötzlich, Mensch, ist es so toll, eine Oma zu haben und einen Opa zu haben. Da entdeckst du plötzlich diese belanglosen Leute, die so nebensächlich waren. Und die Großen, denen du geglaubt hast, da irgendwo auf der Plattform, die Heilungsevangelisten und die Superstars, die Fernsehevangelisten, die kennen dich nicht, die wollen mit dir nichts zu tun haben. Vergiss es. Aber die Kleinen, die Witwen und Waisen, die Wichtigen werden plötzlich unwichtig und die Unwichtigen werden wichtig. Die Perfekten, die Pharisäer, die so fromm und heilig sind und ständig vor Gott stehen und zittern, die gehen wieder so nach Hause, wie sie gekommen sind. Aber der Zöllner, dieser arme Sünder da, verstehst du? Gott sei mir Sünder gnädig. Und plötzlich geht er gerechtfertigt von dannen. So steht es in meiner Bibel. Der wird von Gott angenommen und der andere nicht. Und denkst, Gott muss komisch sein. Ha? Als ich so Gedanken mir über Gott mal gemacht habe, irgendwo bei irgendeinem Anlass und einer Gelegenheit im Bayerischen Wald war das, ich bin auf dem Berg, auf dem Stein gesessen und habe gedacht, lieber Gott, ich möchte mal über dich mal endlich mal nachdenken. Wer bist du eigentlich? Und dann hat Gott mir etwas aufgeschlossen. Das, was für Menschen groß ist, das ist bei Gott gar nichts. Das, was die Menschen so wichtig nehmen, ist belanglos für das Leben, für die Ewigkeit, für dich selber. Der Spiegel, das gibt uns eine ganz neue Bewertung von unser selbst. Paulus sagt, jetzt erkennen wir unvollkommen. Aber wenn das Vollendete einmal kommt, werde ich merken, alles war nur Stückwerk. Alles, das war belanglos, das war Stückwerk, das hat mich ein bisschen weitergebracht, das hat mich wieder nicht weitergebracht. Und wir werden dadurch erkennen, dass wir von ihm erkannt worden sind, schreibt Paulus in seinem Brief. Das ist großartig, wenn du erkennst plötzlich, alles ist nur Stückwerk. Alles nur so kleine Sachen. Und dein Leben besteht aus so vielen Puzzlestücke. Das wird dazugefügt, das passt jetzt gerade dazu. Das ist eine Erkenntnis. Durch Niederlagen kommst du zum Sieg. Und durch Niederlagen erlebst du Sieg. Und durch Siege erlebst du Niederlagen. Weißt du, ich habe in Heilbronn eine liebe Frau gehabt, Geschäftsmann, der hat große Vertretung dafür und Chips gehabt für Deutschland. Und da war, Pastor Peter, für meinen Mann, dass er Erfolg hat. Bis mir irgendwo der Kragen geplatzt hat und wo ich nicht mehr für Erfolg gebetet habe, habe ich gesagt, lieber Gott, mach du, was du willst. Ob er Erfolg hat oder nicht. Aber durch seinen Erfolg, weißt du, was passiert ist? Da hat er fremde Frauen überall in Deutschland gehabt. Die ganzen Verkäuferinnen und dergleichen. Weißt du, der Erfolg, da hat der liebe Gott Misserfolg geschenkt. Weißt du, plötzlich musste sein Haus verpfändet werden und alles. Und als das kam, da kam er lieber wieder zum Heiland zurück. Weißt du, der Erfolg bringt dich von lieben Gott weg. Gesundheit bringt dich von Gott weg. Weißt du, Begeisterung und ja, so im Sternenhimmel sich zu bewegen, das bringt dich von Gott weg. Aber dieser Misserfolg, dann stand er da, heult wie ein kleines Kind. Und sagt, lieber Gott, mein Leben ist ein reines Versagen. Ich bin ein Versager. Verstehst du, von wegen jetzt gib mir Erfolg, gib meinem Mann Erfolg. Das war Erfolg. Misserfolg war der Erfolg. Versteh mich richtig? Du verstehst mich wahrscheinlich nicht, aber ich lasse es einfach. Ich sage das, was mir auf dem Herzen liegt. Ich möchte heute rüberbringen, deine Niederlagen sind deine Erfolge. Deine Niederlagen, wo du auf dem Boden liegst, nicht mehr weiter weißt, keinen Ausweg mehr siehst, das ist die Wirklichkeit. Und wir sind für die Wirklichkeit geschaffen und nicht für irgendetwas Unreelles, Unwirkliches. Die Bibel sagt, wir sollen das Ebenbild Gottes werden. Und das Ebenbild Gottes ist, das ist das Reelle. Und das Ebenbild Gottes besteht zuerst einmal aus Niederlagen. Kreuz, Abstieg, Demut, Armut. Aber durch die Armut werden wir reich. Verstehst du? Der nichts weiß, wie er überleben soll, der wird erfinderisch. Der wird kreativ. Sieh deine Stückwerke. Diese Stückwerke sind Meilensteine in deinem Leben. Sind Steine, Wegmarkierungen zur Seligkeit. Warte mal ab, bis dir die Augen geöffnet werden. Bis du siehst, die zweite Meile, das war die Meile meines Lebens. Das war die Stunde. So wie beim Andreas Becker hier. Sagt er, da habe ich plötzlich mich besonnen, ich pfeife auf alle Goldmedaillen. Der hat sie alle versteigert und verkauft und so weiter. Das ging durch die Presse, einige haben es gelesen. Weißt du, der sagt, ich brauche die nicht, das ist alles nur Lug und Trug. Und meine Gesundheit ist kaputt. Durch die ganzen Dopings, was die da gemacht haben, um die auf Höchstleistung zu bringen. Der hat die Höchstleistung gebracht. Aber was habe ich davon, wenn ich unten liege, meine Ehe kaputt ist, mein ganzes Geld, mein ganzes Erfolg ist futsch. Und dann hat Gott mit ihm geredet und hat gesagt, lieber Gott, hilf mir. Wir haben hier gebetet, ihr wisst ja, wir haben so viel durchgebetet, das ist jetzt in Los Angeles, in den USA, Kalifornien irgendwo. So, wir haben hier gebetet und dann hat der liebe Gott gesagt, verkaufe zuerst einmal das, was du hast. Verstehst du? Und unterm Bett, da waren die ganzen Uhren und die ganzen Medaillen und all das. Und erst als er alles losgelassen hat, hat Gott angefangen, sein Leben aufzubauen. Und dann hat er Schulden gehabt, es ging nicht mehr. Und dann sitzt er im Flugzeug, dann sitzt jemand neben ihr und sagt, sagen Sie mir, sind Sie nicht der Andreas Wecker, diese Sportkanone mit Goldmedaillen da behängt, sind Sie nicht das? Doch, sagt er, aber wissen Sie, ich pfeife auf alles. Ich habe jetzt mein Leben entdeckt, ich will mein Leben ordnen. Aber es ist nicht einfach, mein Leben zu ordnen. Als er eingestand, dass er Schwierigkeiten hat, dass er Probleme hat, dass es nicht mehr weitergeht, da sitzt dieser Mann und sagt, wie kann ich Ihnen helfen? Dann sagt er, weißt du, der Gerichtsvollzieher steht mir vor der Tür. Ich muss 200.000 Euro aufbringen und die Schulden bezahlen. Dann sagt er, geben Sie mir eine Adresse oder geben Sie mir Ihre Adresse. Und ein paar Tage später kam ein Scheck mit 200.000 Euro aus der Schweiz. Gott kann helfen, wenn wir ehrlich sind. Aber wenn wir uns was vorspielen, bei mir ist alles perfekt, bei mir ist alles in Ordnung, ich bin glücklich, Halleluja. Verstehst du, aber zum Heulen und zum Kotzen. Verstehst du, zum Kotzen. Sei doch ehrlich. Und er sagte, was, ich bin bankrott. Und ich pfeife auf alles. Erst wenn wir ehrlich sind. Und da sind die meisten Leute nicht. Da sind die meisten Leute nicht. Gott möge Gnade schenken, dass wir das werden. Gott spricht eine andere Sprache. Alle Seiten verkehrt. Das ist Gottes Dialekt. Weißt du, vieles kannst du mit deinem Gehirn nicht fassen, nicht verstehen. Warum? Warum liest mir Gott das und das zu? Der muss auf mich abgesehen haben. Weil Gott zählt das, was wir nicht verstehen. Nicht das, was wir verstehen. Weil Gott zählt das, was wir nicht verstehen. Hör mir gut zu. Je mehr du an dich selbst zweifelst, desto mehr kannst du an Gott glauben. Und wisst ihr jetzt, bitte seid nicht geschockt. Atheisten glauben an Gott besser als manche Christen. In aller Liebe. Die kämpfen gegen Gott. Die wissen, was Gott ist. Verstehst du? Gott ist tot. Und die wissen ganz genau, Gott ist nicht tot. Deshalb ziehen sie alle Register gegen Gott. In aller Liebe. Sei nicht entsetzt. Je ungläubiger du bist, desto gläubiger wirst du. In aller Liebe. Im Spiegel. Unsere Krankheit. Weißt du, was unsere Krankheit ist? Ich segne alle Leute, die krank sind, und Gott möge die Kranken segnen. Aber unsere Krankheit ist unsere Gesundheit. Versteh oder versteh nicht. Lass es bleiben. Wenn du genau hinschaust, wirst du es merken, dass du so in unserer Gesellschaft angepasst bist. Weißt du, schwimmst mit der Gesellschaft, machst mit, du bist entmündigt, du denkst nicht mehr, der Arzt, Professor, die Klinik, alles ist da. Du denkst nicht mehr. Weißt du, da wird alles nur für dich vorgedacht und vorgearbeitet und vorgekaut, vorgesungen und vorgebetet. Da denkst du nicht mehr. Aber plötzlich, was ist mit mir los? Und dann kommst du wieder auf den Boden der Realität. Gott behandelt uns, Entschuldigung, mit einer Schocktherapie. Mit einer Schocktherapie. Ob das stimmt oder nicht, ist mir egal, aber ich weiß, dass es so macht. Das macht der Schockbehandlung. Du wirst ins kalte Wasser reingeworfen. Nur so wirst du aus deiner Verblendung erlöst, von deinem Irrweg befreit. Er muss dich zuerst verletzen, Entschuldigung, aber das steht in der Bibel, dass es so ist. Er muss dich zuerst verletzen, um dich zu heilen. Sonst wirst du gar nicht gesund. Er muss zuerst einmal dich fallen lassen, damit er dich aus diesem Verderben erretten kann. Hiob Kapitel 5, Vers 18. Denn er verletzt und verbindet, er zerschlägt und seine Hand heilt. Das ist der liebe Gott. Ob du Gott kennst oder nicht, verstehst, ich kenne Jesus, ich kenne Gott, ich kenne den Heiligen Geist. Ich zweifle, ob du das kennst. Verstehst? Gott verletzt und Gott verbindet. Gott verletzt, Gott zerschlägt und er heilt, seine Hand heilt. Nur so kann er dich aus diesem gesellschaftlichen Trott der Anpassung, aus diesem materialistischen Denken befreien. Weißt du, dass du wieder eine ganz neue Sicht bekommst? Weißt du, wir gehen immer, für alles muss eine Ursache haben. Da ist Klima schlecht, da ist die Ernährung furchtbar und dann ist dies wieder nichts und dies wieder nichts. Weißt du, manchmal passieren Dinge ohne Ursache, aus dem heiteren Himmel. Weißt du, in der Schulmedizin und der Schulweisheit, da müssen die Krankheiten immer ein Problem haben. Da irgendwo ist was nicht richtig gewesen, nicht richtig gelaufen. Alle deine Beschwerden haben immer eine Ursache in der Schulmedizin. Aber schau beim Hiob. Plötzlich brennt das Haus ab. Plötzlich werden die Kamele geklaut. Plötzlich ist seine Gesundheit futsch. Und alles ohne große Ursache. Ja, wir kommen nach hier. Was ich befürchtet habe, das hat ihn getroffen. Nein, das ist gar nicht wahr, wenn du genau hinguckst. Lerne deine Welt, dein Leben mit den Augen Gottes zu sehen. Echte, wahre Gläubige sehen die Welt anders. Und der Hiob hat die Welt begriffen, um was es geht. Dieses Buch Hiob solltest du lesen, wenn du in Probleme bist. Weißt du, für wahre Gläubige sind Schwierigkeiten, schwierige Wege, harte Wege, Leidenswege, welche Wege auch immer, all die Komplikationen, hör mir gut zu, sind Segenswege. Ich bete nicht, lieber Gott, gib mir mehr davon. Das ist nicht mein Anliegen. Aber diese Dinge kommen von selbst, automatisch, ungebeten, aus dem heiteren Himmel. Christen müssen jetzt lernen, diese Dinge umzukrempeln, zu verwandeln. Das Schwierige, das auf sie zukommt, abzufangen und aus Wasser Wein zu machen. Wieder sagen, Halleluja, mit Gott werden wir das Leben neu gestalten. Wir lassen uns nicht hängen. Ich unternehme etwas dagegen. Ich vertraue Gott. Plötzlich wache ich auf. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, könnt ihr mit mir nicht wachen? Seht ihr nicht, in welcher Situation ich bin? Die meisten Christen schlafen. Entschuldigung. Aber so ist es. Und da kämpft der Sohn Gottes. Plötzlich, weißt du, wenn du mit dem Herrn gehst, wenn du weißt, jetzt bin ich betroffen, es geht um mich, es geht nicht um die anderen, es geht nicht um die Welt, es geht nicht um den Himmel, es geht nicht um Gott, es geht um mich. Herr, was muss ich tun? Und dann erlebst du die Kraft der Verwandlung, dass du aus nichts etwas machst. Die Kraft der Verwandlung, du weißt plötzlich, Gott ist mit uns. Und wenn Gott, solange Gott mit mir ist, wer und was kann gegen mich sein, kann die ganze Hölle aufmarschieren. Wer kann gegen uns sein? Weißt du, nicht, dass du dich fügst und resignierst und aufgibst. Nein, du bist auf dem Weg der Lösung. Plötzlich entdeckst du und sagst, was kann ich tun? Und der Herr war mit Josef, steht in der Bibel, im Gefängnis, beim Potiphar. Wo er auch immer war, als Sklave. Ich muss vorstellen, wie es schön angenehm war, da angekettet, splitternackt womöglich mitzulaufen irgendwo in der Karawane. Der Herr war mit Josef. Ja, aber das ist doch ein Mann Gottes, ein Berufener, ein Auserwählter, ein Segensträger. Ich sag dir, halt dich fest, Segensträger gehen Höllenwege. Mitten durch die Hölle. Segensträger. Denen bleibt nichts erspart. So, wir leben unter der Gnade Gottes, nicht unter dem Gesetz. Unter der Gnade Gottes. Und jetzt muss ich lernen, mit der Gnade Gottes umzugehen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Dieser fromme Pharisäer. Verstehst? Der Pharisäer steckt in ihm noch immer drin. Auch wenn er mit Jesus geht. Bei der Gnade ist alles umgekehrt. Weißt du, ist alles im Spiegel, alles seitenverkehrt. Das ist Gnade. Weißt du, du hast nicht verdient und kriegst trotzdem. Das ist Gnade. Und du hast verdient und kriegst doch nicht. Das ist Gnade. Weißt du, in der Gnade ist alles andersrum, alles umgekehrt, unter anderen Vorzeichen, alles entgegengesetzt. Das ist Gnade. Der Zöllner, der wird gerechtfertigt und ich streng mich an. Denk an Asaf, wir haben diese Tage diesen Liederdichter da, Psalm 77 betrachtet. Asaf, ich bete, ich jage nach der Heiligung nach, ich bin gottesfürchtig und mir geht's dreckig. Und dem Lumpen da draußen, dem Gottlosen, der wird immer dicker und fetter, kauft immer größeres Auto, größeres Haus, größere Firma, der macht alles größer. Und mir, ich schrumpfe. Und der Unterschied passierte, bis dass ich ging ins Heiligtum. Bis ich ging in die Gegenwart Gottes. Und das ist das große Problem. Die meisten Leute sind nicht in der Gegenwart Gottes, sie sehen alles verkehrt. Die schreiben von der anderen Seite. Da verstehst du von rechts nach links und nicht von links nach rechts. Bei Gott sind die Schwachen stark, die Kleinen groß, die Armen reich. Das ist bei Gott alles entgegengesetzt. 2. Korinther Kapitel 6, Vers 8, liest man mal. Geh lieber auf die Knie und wenn es dich verstehst. Weißt du, Paulus sagt, überall erweisen wir uns als Diener Gottes. Ich kann alles, ich vermag alles. Weißt du, ich vermag alles. Die meisten Christen denken, ich kann Kranke heilen, Tote aufwecken, ich kann Dämonen austreiben. Das steht nicht so in der Bibel. Sondern Paulus sagt, ich kann First-Class-Hotel schlafen und ich kann in einer Bruchbude schlafen. Ich kann zu McDonald's gehen und ich kann in einen Spezialdelikatessenladen gehen. Ich kann beides. Ich vermag alles. Nicht, ich kann Tote auferwecken. Vergiss es, das steht nicht in der Bibel. Aber die meisten nehmen das so, ich kann alles. Ich kann alles. Wie heißt es? Lies mal richtig. 2. Korinther Kapitel 6. Christen können überall gut leben. Sie können überall gut leben. Paulus sagt, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und in guten Gerüchten, als Verführer und als Wahrhaftige. Überall. Als die Bekannten und doch Unbekannten. Im Spiegel leben. Ich kann beides. Als die Sterbenden und siehe, wir leben. Als die Gezüchtigten und uns kriegt keiner tot. Als die Traurigen, aber alle Zeit sind wir fröhlich. Verstehst du? Denen ist zum Heulen. Aber die sagen, oh Glory, 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 Glory. Verrückt. Du bist erst Christ, wenn du verrückt bist. Entschuldigung, aber verrückt von hier, von der sichtbaren Welt in die unsichtbare Welt verrückt. Versetzt ein himmlischer Hörter. Diese Verrücktheit. Weißt du, nicht, dass du spinnst. Christen sollen aufhören mit Spinnereien. Das ist nicht echt. Übertreiben. Nein, wir wollen nichts übertreiben. Aber wir müssen versetzt werden, dass wir hier gar nicht mehr so richtig leben, sondern wir leben jetzt in Christus. Wir sind tot. Du kannst mich ärgern, so viel du willst, aber ich bin gestorben. Du kannst mich kitzeln, ich werde nicht mehr lachen. Und du kannst kneifen, ich werde nicht mehr schreien. So als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben, die haben alles. Verrückt. Wahre Christen sind Lebenskünstler, so Seiltänzer, Akrobaten. Das sind wahre Lebenskünstler, diese wahren Christen. Die machen aus allem etwas, die kommen immer wieder raus. Offenbarung Kapitel 2, Vers 9. Ich kenne deine Bedrängnis, heißt es hier in der Bibel. Ich kenne deine Armut, aber du bist reich, Gemeinde. Verstehst? Ich kenne dich. Und hast die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht. Sie ist das ertragen. Verstehst? Christus, hast du alles geschluckt? Du hast gelernt, mit Widersprüchen zu leben? Wisse, wer und was Gott in dir ist, was es bedeutet, was das ist, diese andere Wirklichkeit. Ich kann beides. Und Christen sollten flexibel sein. Sie müssen beides können. Nicht, ich kann nur, wenn es mir gut geht, an Gott glauben. Du musst an Gott erst richtig glauben, wenn es dir dreckig geht. und vor Teufel in deinem Leben steht. Gott sieht alles. So, er sieht aber leider Gottes, er sieht alles seitenverkehrt. Und jetzt muss ich umdenken und versuchen, in seine Gedanken mich zu vergegenwärtigen und mich hineinzuversetzen. Was weißt du von Gott? Weißt du, Gott ist genau das Gegenteil von dem, was du glaubst, dass er ist. Halt dich fest. Ist genau das Gegenteil von dem, was du glaubst, dass er ist. Antithese. Zuerst kommt These, Antithese und dann, Halleluja, die Synthese. Diese Trinität. Gott ist eine Dreiheit. Das ist die Trinität. These, Antithese, Synthese. Die meisten Leute, die kapieren das nicht. Die denken immer, das ist Synthese, das ist das Herrlichste, das Schönste aller Dinge, das Schönste aller Gefühle. Nein. Das Gegenteil. Kontra. Das ist Gott. Du erlebst Gott. Und jetzt bitte halte ich fest, mein Thema ist, wie werde ich mit meinen Niederlagen fertig? Ich will dir helfen. Ich spreche aus meiner eigenen Erfahrung. Wie oft lag ich auf der Nase? Wie oft kam ich nicht weiter? Und ich möchte dir weiter sagen, du erlebst und ich habe Gott erlebt in den Nachteilen, nicht in meinen Vorteilen. In meinen Nachteilen. Ich habe Gott erlebt in der Not. Ich habe Gott erlebt in den Niederlagen. Ich habe Gott erlebt in den Schicksalsschlägen. Du erlebst Gott im Alltag. Dort, zu Hause, wo es nichts klappt. Wo alles daneben geht. Ich verkünde dir einen anderen Gott. Alles, was du vielleicht von der Kirche her kennengelernt hast, Gott ist wunderbar. Halleluja. Nein, ich verkünde dir einen Gott, den du wahrscheinlich gar nicht kennst. Einen Gott der Liebe, der zu dir steht, auch wenn du versagst. Der dich liebt, dich trägt, dich führt und leitet. Auch wenn du nicht seinen Weg gehst. Der verlorene Sohn, für den steht der Vater offen, mit offenen Armen. Gott meint es gut mit dir. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Ja, bisher habt ihr nur menschlich gesehen, nur irdisch gesehen. Es ging gut, es war recht, es war gut. Naja, okay. Aber Gott ist treu, heißt es hier, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Und deshalb, Geschwister, wir sollen Gott dankbar sein, dass er uns durchträgt. Wir dürfen beten, wenn die Flucht geschieht, dass es nicht am Sabbat geschieht und nicht im Winter geschieht, dass es so geschieht, dass es so glimpflich wie möglich abgeht, dass ihr es ertragen könnt. Und es ist erstaunlich. Ich bin verblüfft. Weißt du, ich komme in Krisen, in Situationen rein. Ich lebe immer noch. Paulus sagt, was mir Vorteil war, das ist mir zum Nachteil geworden. Also, was ich manchmal dachte, das ist jetzt die Gnade Gottes, Halleluja, die Salbung des Heiligen Geistes. Das war mir ein Verlust, wo ich dachte, furchtbar. Aber das war herrlich. Was mir Gewinn war, ist mir Verlust geworden. Was mir Verlust war, ist mir Gewinn geworden. Verwandle deine Niederlagen in Siege, in Triumphe und Gewinn. Mach aus deinen Niederlagen genau das Gegenteil. Dreh den Spieß um. Weißt du, die Waffe, die man gegen dich geschmiedet hat, sollst du wieder verwenden für was anderes. Sieh dein Leben von der anderen Seite, von der Seite Gottes, von links nach rechts und nicht von rechts nach links. Sieh mal anders. Hab eine andere Sichtweise. Hab mal eine andere Meinung über dich, über die Welt, über Gott. Mal was anderes. Wirf das alles weg, was du bisher weißt und sag, jetzt will ich mal anfangen, so zu denken, wie der Pastor Madudis hier gesprochen hat, in dem Spiegel, Seitenverkehr, im Spiegel, also seitenverkehrt, denk mal göttlich, denk mal geistlich und nicht nur materialistisch und menschlich, was springt mir dabei raus? Sondern denk darüber nach, was muss ich da investieren, um rauszukriegen? Hier ein Stückchen weiter noch. Sieh deine Feinde. Ich weiß nicht, ob du Feinde hast, aber wahrscheinlich hast du eine ganze Menge. Die weißt du bloß nicht, dass die es wahr sind. Die sitzen vielleicht in deiner Nähe, deine Widersacher und deine Feinde. Aber sieh deine Feinde als deine Freunde, deine besten Freunde. Verrückt. Weißt du, deine Freunde, die schmeicheln, schmieren und schleimen. Aber deine Feinde sagen dir die Wahrheit. Die sind ehrlich. Die anderen sind nicht ehrlich. Die sagen dir die Wahrheit. Und die lieben dich. Warum? Die sind interessiert. Sie haben sich mit dir beschäftigt. Sie haben sich Gedanken über dich gemacht. Deine Feinde. Und du musst anfangen, sie zu lieben. Und mach deine Feinde zu deinen Freunden. Wenn du das gemacht hast, ich sag dir, dann hast du einen Schäferhund. Der spurt, der macht, was du sagst. Sprüche Kapitel 27, Vers 19. Wie Wasser das Angesicht widerspiegelt, so ist das Herz des Menschen. Es spiegelt wieder in deinem Herzen, was da drin ist. In diesem Spiegel erkennst du dein Wesen, dein Charakter. Weißt du, aber leider seitenverkehrt. Da musst du schon eine Weile im Spiegel gucken. Cool, ein Spiegel, warte mal, ich muss, damit ihr euch angucken könnt. So. Jetzt lass mal durchgehen. Erkennt. Und du siehst alle Seiten. Du verstehst es besser, wenn du im Spiegel geguckt hast. Aber dann entdeckst du einiges, das, was bei dir nicht stimmt. Ich habe schon geguckt, ja. Ich weiß. Da bist du erstaunt. Es ist interessant. Es ist interessant im Heiligtum, als Mose die Stiftshütte bauen musste. 2. Mose 38, Vers 8. Als er die Stiftshütte bauen musste, da war an diesem Waschbecken, da wo im Vorhof, dort, an diesem Waschbecken, da muss ein Spiegel angebracht werden, damit die Frauen sich im Spiegel angucken können, steht in der Bibel. Außerdem machte er das Becken aus Bronze und ebenso ein Gestell aus Bronze aus den spiegelnden diensttuenden Frauen, die da im Tempel dienen und was weiß ich, zubereiten am Eingang des Zeltes und so weiter. Die sollen sich angucken im Spiegel. Wer sie sind und was sie sind. Der Spiegel. Guck dich mal im Spiegel an. Und deshalb, die, wo Gott dienen, sollen sich im Spiegel angucken. Das war, wenn du da ins Heiligtum gingst, neben dem Waschbecken da, wo die Füße gewaschen worden sind, wo die Hände gewaschen worden sind, da war ein Spiegel angebracht, dass du guckst, stimmt bei mir alles. Ich weiß noch, hier in der Gemeinde, als wir hier den Saal eröffneten, da kam eine Frau und sagt, wir müssen draußen einen Spiegel haben. Wir Frauen, wir müssen uns im Spiegel angucken, ob alles adrett ist und alles stimmt. Ja. Und deshalb, auch im Heiligtum war das so, dass du dich im Spiegel angucken kannst. Guck dir gut an. Weißt du, der Spiegel hat eine Eigenschaft, dich so richtig darzustellen, wie du gar nicht bist. Der Spiegel, weißt du, das führt dich zur Selbsterkenntnis. Das ist gar nicht so, ich tue so fromm, ich tue so heilig, ich bin so gerecht, ich bin so gutmütig. Erkenne deine geistliche Realität. Philipper Kapitel 3, Vers 7 schreibt der Apostel Paulus. Aber auch, was immer für mich ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen für den Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte es auch immer noch für Verlust, um diese übertreffende Größe der Erkenntnis Christi zu gewinnen. Dass ich erkenne, was ich in Christus habe und was ich eingebüßt habe. Ich pfeife alles drauf. Ich habe jetzt was in Christus gewonnen, was Besseres, was Schöneres, was Größeres. Und plötzlich wird aus dem Verlust Gewinn und aus dem Gewinn Verlust. Früher verstand Paulus das nicht. Weißt du, noch sogar, wo er dann den 2. Korintherbrief schreibt. Ich habe dreimal gebetet, dreimal gefleht. Verstehst du? Dreimal ernsthaft gefastet und habe nichts von Gott bekommen. Und der Herr sagt, schau dir den Spiegel an. Schau dich in den Spiegel und lass den Spiegel stehen. Den nehme ich nachher mit. Schau dich im Spiegel an, was du wirklich bist. Und dann hat der Herr ihm gezeigt, du, dein Schwachsein ist deine Stärke, Bruder Paulus. Deine Niederlagen, dein Gefängnis. Dies mit dem Soldaten da angekettet zu sein und zu predigen, das ist dein Vorteil. Plötzlich ist für ihn Schwachsein, Verfolgtsein, Gewinn. Plötzlich. Und deshalb, 2. Korinther 12, Vers 10, deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheit, Halleluja, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, an um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Nicht, wenn ich sage, ich bin das. Nein, wenn ich bin. Dieses Sein. Das, was Paulus zuerst wollte, stellte ganz nach hinten dieses Pharisäertum und dieses ganze religiöse Zeug. Das achte ich jetzt gar nicht mehr für wertvoll. Aber das, was ich jetzt bin, schwach. Herr, ich lebe von deiner Gnade. Und wenn jemand sich rühmen will, der soll sich seiner Gnade oder der Gnade Gottes rühmen. Die ganze Bibel ist voll von Spiegelungen. Hört mir zu. Die Ersten werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. bilde dir nichts ein. Also, wenn jemand vorne steht und poltert, nein. Der, wo nichts ist, da wird plötzlich was sein. Wir werden erstaunt sein, wir werden verblüfft sein, dass wir im Himmel Leute treffen, die hier gar nichts waren und die kommen ganz groß raus. Und wo wir hier dachten, das sind die Helden Gottes. Das werden im Himmel die Waschlappen sein. Entschuldigung, aber das wird passieren. Da wird alles auf dem Kopf stehen. Denn Gott urteilt ganz anders, nicht was vor Augen ist. Oder wie sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 3, die ganze Seligpreisung, lies mal durch. Selig, glückselig sind die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Wir haben nichts, wir können nichts, wir schaffen es nicht, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Verstehst du, diese Leute, die kommen am weitesten. Die erreichen das Ziel. Und die, die glaubten, ich erreiche das Ziel, ich bin schon bald daheim. Die stehen vor verschlossenen Türen. Oder Matthäus 23, Vers 12. Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht. Paradox. Und je mehr du dich selbst erniedrigst, hier in dieser Welt, in diesem Leben, je mehr du den untersten Weg gehst und bereit bist zu gehen, desto mehr erreichst du von Gott. Fang an, dich mit den Augen Gottes zu sehen und nicht mit den menschlichen Augen. Der ist was Großes. Der ist ein General im Reich Gottes. Wer ist ein General? Der große Evangelist Moody hat einmal gesagt, wisst ihr, ich bin nur ein Prediger. Ich verkündige. Aber wisst ihr, wo meine Siege errungen werden? Unten im Keller. Da sind drei Schwestern, die beten auf den Knien zu Gott. Und ich bin gar nichts. Ihre Gebete sind es, die bewirken, dass die Menschen hier zum Glauben kommen. Ihre Gebete. Ich bin nur ein Sprachrohr, ich rede. Und genau das ist es. Die Gebete der drei Frauen unten im Kohlenkeller, im Heizungskeller, die bewirken die Veränderung. Und wir werden verblüfft sein, auf wen das und dies zugeschrieben wird eines Tages in der Ewigkeit. Durch die Hingabe von dieser und jener Person, die ihr Bestes gegeben hat, die die Gemeinde unterstützt hat, die sich gar nicht so wichtig genommen hat, die dafür gebetet, gerungen hat, gekämpft hat und dergleichen. Die werden vor Gott plötzlich als streitbare Helden dastehen. Wenn du unten bist, bist du oben. Deine Tiefs, ich werde in den nächsten Tagen darüber sprechen, überwinde deine Tiefs. Deine Tiefs, Bruder, Schwester, sind deine Höhen. Deine Tiefs, wenn du das verstehst, kannst nach Hause gehen. Deine Tiefs sind deine Höhen. Deine Schwächen sind deine Stärken. Er sagt, du kannst nicht glauben. Doch. Wir haben in der Bibel so viele Spiegelungen von Gott her. Zu Gideon hat Gott einmal gesagt, der Engel des Herrn, als er kam, und sagte, Gideon, du streitbarer Held. Das war ein Feigling, der hat sich gebückt, als die Midianiter kamen und hat so heimlich gedroschen. Bei Nacht und Nebel, verstehst? Ein Feigling war er. Und der liebe Gott sagt, du streitbarer Held. Was würde Gott über dein Leben sagen? Brauchst du streitbarer Held? Weißt du, für sich war er das gar nicht, absolut. Und dann, als der liebe Gott ihn beruft, dann sagt er, ich bin der Kleinste. Meine Familie ist die Kleinste. Ich bin nur aus dem Stamm Benjamin, dem kleinsten Stamm. Wir sind ganz wenige. Aber der war groß bei Gott. Du streitbarer Held. Und ich sage dir, mancher Feigling ist bei Gott näher und mächtiger und gesegneter als mancher Held. Jesus würde heute noch am Kreuz hängen, wenn nicht diese stillen, heimlichen Nachfolger, Josef von Arimathäa und Nikodemus, zu Pilatus gegangen wären, könnten wir den Leichnam abnehmen vom Kreuz. Weißt du, die sind nicht in großer Gefolgschaft gewesen. Ich, wenn alle sterben, ich bleibe bei dir, Herr Jesus. Verstehst du, dieser Nikodemus hat sich nachts zu Jesus hingeschlichen. Und ich sage dir, richte niemand, auch die Stillen im Lande haben eine Platzierung. Auch die haben von Gott einen Auftrag, die Stillen im Lande, die so, die sind nur Beamten, die sind, die nur irgendwo sitzen und was tun. Du wirst nicht glauben, hier in der Wilhelmstraße in Berlin, im SS-Hauptquartier, da haben über 1000 Juden überlebt, das Holocaust, verstehst? Da waren einige Leute, die Juden versteckt haben und kein hat die Juden gesucht im Hauptquartier der SS. Keiner. Verstehst? Die Stillen im Lande. Wir denken da, diese Helden irgendwo. Nein, die einfach ihren Dienst tun, ihr Leben ausfüllen, das tun, was sie können und das andere lassen, was sie nicht können. Gott konnte durch wenig viel erreichen. Du streitbarer Held, verwandle deine Schwächen in Stärken, deine Tiefen in Höhen, deine Ängste in Kühnheit. Du bist ängstlich, aber ich gehe, ich lass mich nicht aufhalten. Verstehst du, deine Feigheit, reiß alles zusammen. Ich gehe, auch wenn ich zittere, ich gehe. Höre auf Gott, was er zu dir sagt, was du in seinen Augen bist, du streitbarer Held, du streitbare Heldin. Das ist, was bei Gott zählt, was du wirklich bei ihm bist. In Johannes 16, Vers 20, Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen im Spiegel. Ihr werdet klagen, ihr werdet heulen, ihr werdet davonlaufen, ihr werdet euch verstecken und die Welt wird sich freuen und die Hände sich reiben. Jetzt haben wir den Kerl. Und jetzt kommt ihr auch dran bald. Ihr werdet traurig sein. Und was sagt der Herr Jesus? Aber eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Wenn du heute traurig bist, sei nicht traurig. Versteh mich. Wenn du heute niedergeschlagen bist, sei nicht niedergeschlagen. Wenn du heute unten durch musst, sei nicht betrübt. Deine Traurigkeit soll sich in Freude verwandeln. Halleluja. Amen. Vergiss alles andere. Jesus spricht hier vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist verwandelt es. Wenn der Geist Gottes über dir kommt, bist du plötzlich ein anderer Mann, eine andere Frau. Ich denke nur an den König, an Saul. Der sucht eine Esel, was weiß ich, was für ein Problem der hat. Er sucht seine Eseln. Wo ist meine Eselin? Wo ist meine Eselin? Und dann findet er ein Königreich. Und dann plötzlich wird er zum König gesalbt, über Israel. Er kann es gar nicht fassen. Aus der Niederlage wird ein Triumph. Wenn Gott wirkt, stellt er alles auf den Kopf. Flüge dein Neues. Da werden Misserfolge zum Erfolg. Traurigkeit wird in Freude verwandelt. Fluch in Segen. Plötzlich alles ganz anders. Ganz anders. Das, was dir schaden sollte, was dich fix und fertig machen sollte, was dich ruinieren sollte, das wird dir ein Segen sein. Das, was dir ein Verlust, wie ein Verlust aussah, dass du das losgelassen hast, das ist jetzt zum Gewinn geworden. Wir haben das schöne Lied, oh, dass ich 1000 Zungen hätte. Weißt du, wir singen da hingebungsvoll, oh, dass ich 1000 Zungen und hätte, ich würde dich loben und preisen. Dieses Lied ist im 30-jährigen Krieg entstanden, als bei den Bauern das Haus bis auf die Fundamente niederbrannte. Du warst so enttäuscht und sagte, lieber Gott, mein Haus, da fanden Versammlungen statt, da wurde gebetet, da wurde gesungen und mein Haus brennt ab bis auf die Fundamente. Und dann hat er gegraben und unter den Fundamenten fand er einen Schatz. Das hat alles ersetzt, den ganzen Verlust. Dann konnte er wieder preisen. Weißt du, wir erleben manchmal ein Fiasko seinesgleichen. Und dann unter den Fundamenten ist ein Schatz verborgen. Du weißt gar nicht, was für ein Schatz in deinem Leben noch drinsteckt. Was da noch drin ist, was du noch freisetzen kannst. 1. Korinther Kapitel 9, Vers 22. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, sagt Paulus, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige gewinnen kann. Weißt? Du weißt gar nicht, wofür du da bist. Du bist zum Segen für andere da. Philipper 3, Vers 7. Aber was mir Gewinn war, habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Mach aus deiner Niederlage einen Triumph. Komm Mittwoch in den Gottesdienst. Mach aus deinen Tiefs etwas Positives. Aus deinen Depressionen. Mach Kapital draus. Verstehst? Du hast Depressionen und du kommst raus, wenn du dich an den Herrn hältst. Und Gott wird dir Gnade schenken. Gott will unsere Erlösung. Das ist nämlich aus deinen Tiefs und deinen Depressionen. Er will dich aus der Gewalt Satans erlösen. Und zuerst muss die Gewalt Satans offenbar werden. Die Krankheit, der Tod, der Konkurs und was auch sonst noch alles ist. Er muss sich aus diesem Machtbereich Satans erlösen. Aber zuerst muss es offenbar werden, was da los ist, was da gespielt wird. Wir sind erlöst, zwar unsere Person, aber auch unsere Lebensbereiche müssen hier erlöst werden davon. Mein Ich muss erlöst werden. Ich liebe Jesus, ja, aber das ist nicht alles. Auch das, was ich habe, muss erlöst werden. Dein Besitz. Und jetzt muss die Erlösung unter Beweis gestellt werden. Deine Familie muss erlöst werden. Aber zuerst mal steht deine Familie gegen dich. enterbt dich, entmündigt dich. Was weiß ich, schickt dich auf den Mond. Ja. Unser Beruf muss erlöst werden. Unser Geld muss erlöst werden. Weißt du, unser Geld, auch das muss erlöst werden. Auch deine Finanzen müssen erlöst werden. Deshalb bringen wir den Zehnten ins Haus Gottes. Dein Besitz muss erlöst werden. Deine Zeit muss erlöst werden. Du hast keine Zeit mehr und du sagst, ich weiß gar nicht, aber ich nehme mir trotzdem Zeit. Und du merkst plötzlich die Erlösung deiner Zeit, dass du doch noch Zeit hast, wenn du Zeit nehmen willst. Gott, stellst du die Dinge zur Verfügung. Tu es etwas für Gott, gehst die zweite Meile. Dein Körper muss erlöst werden und dein Körper kann nur erlöst werden, wenn er krank ist. Gesunden brauchen den Arzt nicht, steht in meiner Bibel. Aber wenn du krank bist, dann Heiland, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Da zappelst, da fließt. Die Verlorenen müssen gerettet werden, die Gefangenen müssen befreit werden, die Armen, denen muss geholfen werden. Die Schwachen, die muss man unter die Arme greifen. Und deshalb, du erlebst vielleicht manchmal keine Wunder Gottes, weil du dich immer so stark fühlst. Unser Denken muss erlöst werden und umgepolt. Deine ganze falsche Erziehung, auch die christliche Erziehung, in aller Liebe. Weißt du, wir sind so christlich gefirmt, verblommt und glorifiziert. Was weiß ich da, wir sind so religiös. Nein, du musst wieder ganz Mensch werden. Gott will dich zum Menschen machen, zu seinem Ebenbild. Wir müssen erlöst werden von falschen Informationen, falschen Beratern, falschen Zeugen, von dem ganzen Zwangsdenken. Das muss sein. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es mit mir weitergehen soll. Du glaubst gar nicht, was du dir alles vorstellen kannst. Und wie es geht plötzlich. Selbst wenn du auf alle vier krabbeln musst. Es geht. Unsere Fantasie muss erlöst werden. Unsere ganzen Vorstellungen, die ganzen Zusagen, Verheißungen und so weiter. Weißt du, das müsste rausgelöst werden aus diesem Stein, aus diesem Felsen, aus diesem Brocken. Unsere Persönlichkeit muss erlöst werden. Und ganz besonders unser Charakter. Der Charakter ist das Schwierigste überhaupt, was es gibt. Unser Temperament. Weißt du, Gott erlaubt es, dass dieser Gaul durchgeht. Und du denkst, das gibt's doch nicht. Ich dachte, ich bin schon erlöst. Und dann merkst du, was alles noch in dir drin steckt. Mach aus deinen Niederlagen Triumphe. Gott arbeitet an unserem Charakter, ihr Lieben, auf seine Art und Weise. Und weißt du, er arbeitet an deinem Wesen, an deinem Benehmen. Er verwandelt das Negative ins Positive. Aber zuerst mal lässt er Dinge geschehen, die du gar nicht gesucht und gar nicht gebeten hast. Plötzlich, diese Berge, diese Spitzen da, wo kommen diese Stacheln her? Wo kommt dieser Zorn her? Dein Charakter muss ein Instrument werden, worauf der Heilige Geist spielen kann und sich verwirklichen kann. Du musst innerlich drin abgestimmt werden, was auch immer ist. Viele Christen können nicht vergeben, sind nicht versöhnt, sie sind verstimmt innerlich. Und weißt du, die wundern sich, warum stimmt mit mir nicht? Du bist innerlich verstimmt. Und Gott lässt Dinge zu, dass diese Verstimmung rauskommt, diese Misstöne. Die meisten glauben, mit mir ist alles in Ordnung. Bei mir stimmt alles, aber die wissen es nicht, dass sie falsch gewickelt sind. Wir sind krank, weil irgendetwas bei uns nicht stimmt. Aber was, das wissen wir auch nicht. Weißt du, wir wachsen nicht, weil irgendetwas nicht stimmt. Etwas blockiert in uns. Wir gehen nicht vorwärts, weil irgendetwas nicht stimmt. Irgendetwas steht uns im Weg. Aber wenn die Saiten des Instruments innen drin in unserem Herzen gestimmt worden sind, weißt du, da gibt es dann plötzlich Anbetung, da gibt es Wachstum, da gibt es Freude, da gibt es Begeisterung. Da ist wieder ein vernünftiger Gottesdienst. Der Charakter eines Menschen muss erlöst werden. Du sagst, ja, ich bin doch Christ, ich bin getauft, ich bin geisterfüllt. Vergiss es. Alles ist Zeitverschwendung, darüber nachzudenken. Was sagt Jesus zu Petrus einmal? Hör mal zu gut. Das ist eine große Wahrheit. Petrus, wenn du dich dermal eins bekehrst, stärke deine Brüder. War der Kerl nicht bekehrt? Der hat Zeichen und Wunder getan? Der hat Dämonen ausgetrieben? Der hat Brot verteilt? Peter, wenn du dich mal bekehrst. War er nicht bekehrt? Anscheinend nicht. War er nicht berufen? War er nicht von Jesus erwählt? War er nicht von Jesus herausgebetet? Irgendwas stimmt da nicht. Wenn du dich mal eins bekehrst. Petrus, dein Charakter ist noch nicht so, wie es sein sollte. Du bist noch nicht erlöst in deinem Charakter. Du bist noch nicht zerbrochen. Er musste zuerst einmal den Heiland dreimal verleugnen, bis er einmal kapiert hat, um was es geht. Der Charakter ist für den Menschen das, was für den Schiff das Wasser ist. Es trägt den Menschen. Das ist sein Charakter. Erlösung ist die Wiederherstellung des Charakters. Ohne diese Wiederherstellung des Charakters kannst du kein Christ sein. Du bist ein charakterloser Mensch. Du bist ein religiöser Apostel, was weiß ich, wie Petrus hier war. Herr, das widerfahre dir nicht. Charakterlos. Petrus, Satan hinter mir. Weißt du, du kannst alles tun, Kranke heilen, Dämonen vertreiben, aber charakterlos sein. Ohne Charakter sind alle Dienste des Geistes zwecklos, fruchtlos. Aber der Charakter wird geformt durch Zerbruch. Ich weiß nicht, dass ich das gemacht habe, dass mir das passieren musste. Ich habe den Heiland verleugnet, dreimal. Und sogar so von meinem kleinen Mädchen, verstehst du, wenn das wenigstens ein römischer Soldat gewesen wäre. Oder der hohe Priester. Aber beim Mädchen geh gleich in die Knie. Du warst auch mit Jesus, pass auf. Du sprichst auch Galiläisch. Also dieses Mädchen, die saß dem auf die Nerven. Verstehst du? Die war ständig mit Petrus. Ich hab dich gesehen. Ich habe gesehen, wie du das Brot rumgereicht hast, das Abendmahl ausgeteilt hast. Ich habe gesehen. Die ließ nicht mehr locker. Sie hat gesagt, also ich traue doch meinen Augen. Ich kann doch meinen Augen vertrauen, was ich gesehen habe. Du warst mit Jesus. Also Mädel, hör doch auf mit diesem Blödsinn. Hör den Petrus, der verflucht sich selber. Und das ist, wie sein Charakter verändert wird, wenn er sich selbst verflucht, sich selbst verwünscht. Wenn er merkt plötzlich, du, in mir wohnt nichts Gutes. Ich glaubte immer, da wäre was Gutes. Aber in mir ist nichts Gutes. Gott formt unseren Charakter durch Niederlagen, durch Fehlschläge, durch Bauchlandungen, durch Misserfolge. So formt der liebe Gott uns. David muss in seinem Leben genau das Gleiche erleben. Alle Heiligen müssen den gleichen Zirkus durchmachen. Gehen den gleichen Prozess durch. Glaub nicht, dass dir was Besonderes, dass du eine Ausnahme bildest. Du wirst bei Gott keine Ausnahmeregelung bekommen. Das ist normal. David, in seinem Leben, viele Dinge hat er überwunden. Das hat er wunderbar gemacht, dem Herrn gedient, den Goliath erledigt. Durch die Kämpfe ist er stark geworden, dieser David. Da ist sein Charakter geformt worden, aber da passiert noch etwas. Sein eigener Sohn lehnt sich gegen ihn auf, dieser Absalom. Verstehst du? Manchmal gibt es zwischen der Verheißung, dem Halleluja und der Verwirklichung eines langen Weges und so weiter. Petrus, David, wenn du dich mal bekehrst. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Petrus, mach weiter. Und wenn du dich bekehrst, dann stärke deine Brüder. David, das, was du jetzt durchmachst, das soll andere Leute stärken. Manchmal ist der Weg sehr lang, von der Weissagung und der Berufung bis zur Erfüllung der Prophetie. Es vergehen Jahre, Jahrzehnte, bis dein Charakter so geformt ist, dass du ja geschmeidig bist. Aus Samt. So. Ja, aus Wolle. Bis dein Charakter so die göttliche Gestalt hat. Das musste Petrus erleben, das musste Paulus erleben, das musste David erleben. Sie mussten so viel durchmachen, bis sie das geerntet haben, was Gott in ihrem Leben gesetzt und gepflanzt hatte. Charakter ist, du erntest das, was du siehst. Und so viel, wie du davon siehst, oder welche Art du auch siehst. Verstehst du? Das ist dein Charakter, in aller Liebe. Unser Charakter wird durch Probleme geprägt. Wie wir auf die Probleme reagieren. Das widerfahre mir nicht, Herr. Bitte. Doch, das widerfährt dir. David hat große Probleme mit seiner Familie. Weißt du, Gott trifft uns immer dort, wo wir am leichtesten verletzt werden. Die Familie, Fleisch und Blut. Sein erster Sohn wurde von dem dritten Sohn ermordet durch einen Absalom. Seine Tochter wurde vergewaltigt, nicht von irgendjemand da, von irgendwelchen Flüchtlingen von irgendwoher, nein, von seinem eigenen Bruder. Das war schrecklich, was er dort zu Hause in seiner Familie erlebt. Da wird er viel durchgemacht, viel ertragen. Weißt du, er blieb eigentlich noch immer in Fassung. Aber jetzt dieser Aufstand von meinem eigenen Sohn. Wie reagiert er da? Zuerst mal zieht er zu Felde und dann sagt er dem Joab, Joab, tu dem Knaben, dem Buben nichts an. Nimm ihn gefangen, mach was du willst, aber tu ihm nichts Böses an. Und wir wissen, was da passiert ist. Mit seiner wunderbaren Haartracht ist er da in der Eiche hängen geblieben. Ob es der Eiche war, weiß ich nicht genau. Luther übersetzt es wenigstens so. Aber der blieb mit seinen Haaren dort hängen. Und dann nimmt dieser Joab einen Speerstich und ins Herz trifft er ihn. Du kannst gewaltige Schwachheiten haben. Nur ganz kurz zu David. Weißt du, aber David ist gereift vor Gott. Der kämpft nicht gegen seinen Sohn, der lässt kämpfen. Lässt arbeiten, lässt das Schicksal arbeiten. Sein Herz ist irgendwie ganz unruhig, tut dem Knaben nichts an. Gott sieht unser Herz. Und das ist, im Herzen sitzt der Charakter. Und wir werden sehen, und wir sehen beim David, dass sein Charakter okay war. Auch wenn er Fehler gemacht hat, auch wenn er Dummheiten gemacht hat. Er war barmherzig, auch er übte Barmherzigkeit, tu dem Knaben nichts an, bitte, bitte, bitte. Aber du siehst, da gibt es andere Leute, der Joab, was weiß ich, was mit dem Joab los war. Wahrscheinlich hat Joab noch eine Rechnung zu begleichen gehabt, er hat den Uriah umbringen lassen. David hat ja einen Brief geschrieben, lass den Uriah an der vordersten Front und so weiter und wenn dann soweit ist, zieh dich schnell zurück, dass der stirbt. Dann hat der Joab dann David zurückgeschrieben, der Auftrag ist erledigt. Und vielleicht hat er sich das gemerkt, weißt, Sünde rächt sich. Alle Sünden kommen irgendwo mal hoch. Vielleicht war er eifersüchtig auf den Absalom, der Joab. Vielleicht, gibt es so viele Gedanken. Aber weißt du, der war nicht reif, sein Herz war nicht reif, in Ordnung. Charakter hat seinen Preis. Weißt du, da muss das Herz dran. Veränderung geschieht nicht einfach. Nur so, ich mache das jetzt so. Naja, weißt du, du musst reif werden. Joab nahm 3 Spieße in seine Hand und stieß sie ins Herz von Absalom. Und da er noch lebend an der Eiche hing. Joab hat nicht das gleiche Herz wie David. Du siehst 2 Menschen in einer Situation, haben nicht die gleiche Einstellung. Joab hat ignoriert den Auftrag, den David gab, diesen Befehl. Und dieser Befehl wurde öffentlich gegeben. Alle haben es gehört. Tu dem Knaben nichts an. Und doch, sein Herz war nicht frei von, was weiß ich, was alles ist. Und die Frage ist, wie ist dein Herz? Verstehst du, wenn du von Gott einen Auftrag bekommst? Vielleicht wusste er viel zu viel über David. Er wusste, David liebt den Absalom. Das ist sein Thronerbe wahrscheinlich. Oder wird es sein? Wie auch immer. Und dann in dieser Totenklage sagt David, wäre ich, Junge, gestorben, lieber an deiner Stelle, als dass du gestorben bist. Und wir sehen den Charakter Davids und den Charakter Jesu. Ich wäre lieber für dich gestorben. Und das ist, was geistlich und göttlich ist. So viele beten, Gott, gib mir Glauben. Sie beten, Herr, hilf mir, meinen Charakter zu entwickeln. Und dergleichen. Aber du merkst plötzlich, das geht nicht automatisch. Da kommst du in Situationen rein. Und wie reagierst du? Durch die Reaktion wird dein Charakter entwickelt. Sündenvergebung zu bekommen, das ist eine Minutensache. So momentan einfach. Wer will Jesus annehmen? Und du nimmst Jesus an und bist Kind Gottes. Aber den Charakter zu entwickeln, ist eine lebenslange Aufgabe. Eine lebenslange Aufgabe. Bis du den Charakter Jesu hast. Bis du aus Niederlagen gelernt hast, Konsequenzen zu ziehen. Christen, wir müssen an unserem Charakter arbeiten. Weißt du, es geht nicht um Begeisterung, sondern um Beseitigung von Untugenden, von Dingen, die nichts taugen, die nichts bringen. Es geht um unsere Abgeklärtheit innerlich, Besonnenheit, Selbstbeherrschung und der wahren Charakterstärke. Weißt du, die Gaben, ich pfeife auf alle Gaben. Du kannst so begabt sein, kannst musizieren, kannst singen, kannst predigen, kannst schreiben, kannst alles Mögliche machen. Deine Gaben bringen dich nicht in den Himmel. Du kannst begabt sein und doch charakterlos. Gemein, falsch, heimtückisch und gehässig und heuchlerisch. Charakter wird entwickelt. Wenn jemand mit Gaben kommt und protzt, er bringt die Leute zum Staunen. Aber nicht Gott. Du kannst Gott nicht imponieren. Wer charakterlos ist, weißt du, dann nützt nicht, wenn er so nach außen so tut, als ob. wenn man sich auf Menschen nicht verlassen kann, verstehst du? Charakterlose Menschen. Geistliche Frucht sucht der Herr. Geistliche Frucht. Und diese geistliche Frucht wächst nur am Charakterbaum. Sünde wird entmachtet durch einen göttlichen Charakter. Gott lässt Niederlagen zu. Verstehst du, du wirst nicht vom Bahnhof abgeholt, vom Vater. Das ist das Mindeste. Der interessiert sich nicht. Du musst selber Taxi bestellen und nach Hause fahren. Schrecklich. Unser Charakter muss erlöst werden, indem Gott uns Niederlagen zulässt und dann diese Niederlagen wieder in Sieg umfunktionieren. Ja, Herr, dein Wille geschehe. Auch wenn es uns weh tut. Unser Gefühl muss erlöst werden. Unser Bauch muss erlöst werden. Weißt du, der Magen, das ist so ein Ding, ist schlimmer wie der Kopf. Wenn der Magen nicht stimmt, wenn du übersäuert bist, oder was weiß ich, ja, der Magen ist es A und O, nicht der Kopf. Wenn der Magen nicht stimmt, dann hast du Kopfschmerzen. Deshalb, der Magen muss bekehrt. Weißt du, wenn du Christ bist, musst du lernen, alles zu essen. In aller Liebe. Auch wenn es dir nicht schmeckt und nicht bekommt und glaubst es, aber aus Liebe um Jesu Willen. Unsere Sprache muss erlöst werden. Und unsere Sprache ist so wichtig. So viele gehören eigentlich im Stall, nicht auf die Straße und nicht unter Menschen. Diese Stallsprache. Wie reden die Menschen? So wie sie reden, so denken sie auch. Wir müssen mit der Sünde brechen. Das ist Charakterentwicklung. Und deshalb erlaubt Gott, dass wir in die Gemeinde kommen. Die Gemeinde ist eine Kur. Du wirst kuriert. Weißt du, da wirst du beobachtet. Da wirst du, ja, was weiß ich. Da lernst du zu respektieren und zu akzeptieren. Jesus sagt, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Und das ist pure Erlösung. Eigentlich so paradox, so im Spiegel. Wer sein Leben gewinnen wird, der wird es verlieren. Gott will aus dir das Optimale machen, aus deinem Leben. Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, sagt der Herr. Ich habe euch dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen und Bestand zu haben. Ich habe euch erwählt. Fange an, für die Erwählung zu leben und wisse, wozu du berufen bist, wozu du lebst. Für mir gefällt der Moses. Moses hat nicht auf Ägypten, auf diese irdischen Schätze geguckt, was alles auf ihn erwartet. Nein, er sah auf die Belohnung. Schau auf die Belohnung, was dir dabei rausspringt, nicht hier, sondern in der Ewigkeit. Was dir dort rausspringt. Da heißt es von Moses, er sah auf die Belohnung, Hebräer 11, Vers 24. Durch den Glauben wollte Moses, als er groß geworden war, nicht mehr Sohn der Tochter Pharao heißen. Nein, er wählte lieber, die Schmach mit dem Volk Gottes zu tragen, denn er sah auf die Belohnung. Er sah auf die Belohnung. Schau auf den Zahltag. Das, was Gott dir gibt. Weißt du, Moses geht lieber in der Wüste. Er ist bereit, in der Wüste zu gehen, um bei Gott rauszukommen. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und sei sicher, dass Gott einen Plan für dein Leben hat. Jeremia Kapitel 29, Vers 11. Denn mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Gott will dein Glück. Deine Gesundheit, dein Erfolg. Deshalb erlaubt er, dass Dinge in deinem Leben passieren. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Gott will das Allerbeste für dein Leben. Wie mache ich das? Ich möchte dir Mut machen. Wenn du nach Hause gehst, gehst du am Büchertisch vorbei. Wir haben da tolle Bücher auch am Büchertisch. Oder kannst du auch woanders hingucken. Du musst auch keine christlichen Bücher kaufen, kannst auch weltliche Bücher kaufen. Auch in den weltlichen Büchern steht manches Gescheite. Also ich war begeistert von Alexander den Großen, von Napoleon und was weiß ich, von diesen Helden, die irgendwo gekämpft haben. Aber ich möchte dir Mut machen, lies Biografien von Helden des Glaubens. Menschen, die was geleistet haben, die nicht nur Sprüche geklopft haben. Weißt du, jeder kann da auf der Kanzel stehen und ein bisschen pusten. Aber worauf es wirklich ankommt, ist, dass jemand lebt, durch dick und dünn geht, krank wird und trotzdem nicht aufgibt. Ich denke nur an William Carey, seine Frau stirbt auf dem Missionsfeld, er macht weiter, lässt sich noch nicht unterkriegen. Der andere hat andere Krankheiten, macht trotzdem weiter, lässt sich von der Krankheit nicht unterkriegen. Lies die Biografien. Die Bibel ist voller Helden. Lies die Bibel wenigstens, wenn du kein Buch kaufen kannst und nicht leisten kannst. Lies und bau dir eine Überwindungskultur und Überwindungsmentalität auf. Wie setze ich mich durch? Trotzdem, dennoch, auch wenn die mich nicht abholen vom Bahnhof, ich bleib Kind Gottes. Wenn du 1000 Geschichten von diesen Helden gelesen hast, wie sie Schwierigkeiten, unglaubliche Schwierigkeiten überwunden haben, dann baust du in dir ein Denken auf. Das kann ich auch. Was die konnten, die sind auch aus Fleisch und Blut. Schon in Hebräer 11, lies mal, was dort diese Leute alles im Glauben konnten. Und dann musst du einfach dir eingestehen, der Noah war nicht besser wie du und ich. Und die anderen waren auch keine großen Helden. Weißt du, die Menschen der Bibel waren keine großen Helden. Heb sie nicht in den Himmel, die sind noch alle auf der Erde geblieben. Und wenn du glaubst, dass sie in den Himmel gefahren sind, die müssen nochmals auf die Erde kommen, um zu sterben. Elia, was für ein Mensch war der Elia? Elia war ein Mensch wie wir, steht es in der Bibel. Probleme sind da. Du darfst sie nicht ignorieren. Pack sie an, so wie diese Helden. Im Glauben, geh sie an, geh auf deinen Goliath zu, köpfe ihn an der verwundbaren Stelle, da wo er angreifbar ist. Und was ist die Schwachstelle des Teufels? Überleg einmal, was ist die Schwachstelle des Teufels? Du willst siegreich sein, fang an den Herrn zu preisen und da ärgert sich der Teufel grün und blau. Preise den Herrn, dann hält er das nicht aus. Das ist deine Schwachstelle. Wenn du Gott preist, kriegst du einen Nervenzusammenbruch. Binde dein Herz an das Wort Gottes. Wie heißt es in Sprüche 6, Vers 21? Lass die Worte deiner Eltern am Herzen liegen, so nah wie dein Schmuckstück an einer Schnur um deinen Hals. Die Worte werden dich bei deiner Arbeit leiten, dich beschützen, während du schläfst und dich beraten, sobald du wieder aufgewacht bist. Toll. Sprüche 6. Und wer Vater und Mutter oder was Vater und Mutter dir beigebracht haben, das ist wie helle Lampe auf deinen Weg. Wenn sie dich ermahnen und dich zurechtweisen, dich leiten, sie leiten dich an und sie erfüllen dein Leben mit Fülle. Weißt du, das ist Vater und Mutter, die sind schon vielleicht längst tot, aber du bist jetzt in der Gemeinde. Pastor ist dein Vater und deine Mutter. Weißt du, die leiten dich an. Nimm diese Worte zu Herzen, was ich dir sage. Mach aus deinen Niederlagen Sieg, Triumph, wie auch immer. Du kannst dir viel Leid ersparen, viele Umleitungen und so weiter, wenn du auf den Rat der geistlichen Eltern hörst. Aber deine Eltern hast nicht gehört, die haben vielleicht auch nichts zu sagen gehabt, die haben selber gar nicht gewusst. Aber jetzt hörst du in der Gemeinde manchen Ratschlag. Mach Punkt hinter deiner Rebellion. Du kannst einiges verändern. Du kannst Siege haben. Aber ich sage dir eines, Siege gibt es nur durch Opfer. Siege gibt es nur durch Opfer. Da musst du trainieren, trainieren, trainieren und nochmals trainieren. Kämpfen, lernen. Wer gesund werden will, verstehst du, wenn du gesund werden willst, musst du manche bittere Pille schlucken. Tut mir leid, die schmeckt dir nicht. Die schmeckt dir nicht. Du musst manches Unangenehmes mit dir geschehen lassen. Wer etwas haben will, der muss Opfer bringen, investieren. Der muss wenn du etwas erreichen willst, du musst studieren, pauken und etwas riskieren. Ich gehe. Denk an Esther. Es ist wunderbar, diese Heldengeschichten zu lesen. Aber lern von diesen Geschichten. Und Opfer, meine Lieben, werden immer persönlich gebracht. Immer persönlich gebracht. Da kannst du nicht, das macht der Pastor, das macht der Bruder, das macht die Schwester. Nein, das machst du. Opfer ist das Saatgut. Opfer, das sind die Entbehrungen, der Verzicht, das steckst in die Erde. Die Kartoffel, jetzt habe ich keine Kartoffeln mehr für heute Nachmittag. Meine Kartoffel ist in die Erde. Ich übergebe den Boden. Wer geliebt werden will, der muss plötzlich auf andere Menschen zugehen. Ich habe gestern euch erzählt, wie überwinde ich, wie werde ich erfolgreich, wie werde ich gesegnet. Fang an, auf Menschen zuzugehen. Öffne dich für Menschen. Verschließ dich nicht. Wir müssen verstehen, was Opfer ist. Was Opfer ist, ist so wichtig. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und dann muss es sterben und dann wird es zum Leben erwachen. Das Opfer muss den Weg Jesu gehen. Solange es nicht den Weg Jesu geht, wird es nie das erreichen. Deshalb Hebräer Kapitel 2, Vers 14. damit er durch den Tod zunichte mache die Macht des Todes, die Macht des Teufels. Du musst also zuerst einmal in die Bresche reinspringen, in den Riss treten, etwas wagen, etwas riskieren und dann kommt auch was raus. Von nichts kommt nichts. Und dich mit dem Herrn zu vereinen, dich mit dem Herrn zu identifizieren. Wir wollen alle die Herrlichkeit Jesu haben. Und jetzt halte ich noch fest für ein paar Sekunden, nicht mehr lange. Halte ich bitte fest. Vielleicht hältst du an deinem Nachbarn noch fest, womöglich. Weißt du, wenn du in den Himmel kommen möchtest, oder wenn ich frage, wer will, würden alle wahrscheinlich die Hand hochstrecken. Ich will auch in den Himmel kommen. Aber bevor du in den Himmel kommst, kommst du zuerst mal in die Hölle. Glaubst du das? Die meisten glauben es nicht. Ja, doch. Jesus kam erst in den Himmel, nachdem er in die Hölle war. Er stieg hinab an den untersten Örter der Erde. In der Hölle. Und hat das Gefängnis gefangen genommen. Weißt du, das ist die große Sache. Du musst durch das Tal der Todesschatten durch. Psalm 23. Der Weg zum Himmel führt nur über die Hölle. In aller Liebe, das ist die Transitstrecke zum Himmel. Das sind lauter Feinde, weißt du, lauter Stasi-Leute, lauter SS, lauter KGB. Wir alle müssen den Weg des Todes gehen. Und alle müssen unerschrocken bleiben, den Weg der Erniedrigung, der Demütigung, der Hölle und das Gebrüll der Teufel sich anhören. Sterben, das ist der Plan Gottes für unser Leben. Paulus sagt in 1. Korinther, weiß ich nicht, 1,9. Ja, lass mal 1. Korinther 1, Vers 9 muss das sein. Da sagt Paulus, ich vertraue auf Gott, der die Toten lebendig macht. Du gehst in die Hölle hindurch und du weißt, der Tod kann dich nicht halten. Und wir sterben täglich. Das ist dieses siegreiche Leben. Wir sterben täglich. Und Paulus preist Christus. Weißt du, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Das Sterben, das Abnehmen. Römer Kapitel 6, Vers 1 bis 23, kannst du es zu Hause lesen als Hausaufgabe. Und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid, ständig tot. Weißt du, das ist, wie wir Sieg erreichen und Sieg erwirken in unserem Leben. Gott will dir Sieg schenken auf der ganzen Ebene. Du musst furchtlos werden dem Tod gegenüber. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Der Tod darf über dein Leben nicht mehr verfügen. Du gehörst dem Herrn. Wenn du gestorben bist, getauft bist, ganz wichtig, wenn du getauft bist, bist du schon begraben. Aber jetzt musst du es dafür halten. Und haltet euch dafür, dass ihr gestorben seid. Du bist jetzt im Grab. Und immer wieder, wenn der alte Mensch hochkommt, Eva, runter. Adam, runter. Und dann musst du runterdunken. Das ist Schwäbisch. Runterdrücken. Wir müssen, wenn wir in den Himmel kommen, durchs Teufelsland, nicht durch Deutschland, durchs Teufelsland durch. Da müssen wir durch, das ist diese Transitstrecke. Es führt kein anderer Weg zur Herrlichkeit, es gibt keine Umgehung, keine Umleitung. Weißt du, wir müssen lernen, aus Niederlagen Siege und Triumphe zu machen. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Ich verkrafte das mit Gottes Hilfe. Weißt du, da muss für mich auch gar nicht jemand groß beten und was weiß ich. Weißt du, so viele Leute, die möchten nur betätschelt werden, durchgeschüttelt werden, gerüttelt werden und. Dann, ja, für mich wurde gebetet. Aber die wollen selber nichts tun. Ich muss kämpfen. Ich muss widerstehen. Ich muss was unternehmen. Ich muss dort und dorthin gehen. Ich muss zum Arzt gehen. Ich muss die bitteren Pillen schlucken. Ich muss das tun. Mir bleibt jetzt nichts anderes übrig. Und deshalb, ich bin entschieden, zu folgen Jesus. Weißt, aber nicht nur Halleluja, Lob und Dank. Weißt du, ich könnte euch jetzt noch ein paar Lieder singen, aber das will ich gar nicht. Verstehst du, was viele Christen manchmal machen? Die sind so begeistert von Jesus. Nein, geh mit Jesus und dann wirst du entgeistert. Dann wirst du entgeistert. Herr, was sagt Jesus zu den Jüngern? Da, wo ich hingehe, könnt ihr jetzt noch nicht hingehen. Verstehst du? Da könnt ihr gar nicht. Thomas, verstehst du? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, Herr, wir gehen mit. Du, das ist nicht so spaßig. Das Leben versteht keinen Spaß. Es ist so bitter ernst. Mach aus deinen Niederlagen Siege und Triumphe. Das ist meine Botschaft. Ich ermutige dich, es geht. Es klappt. Du musst es nur wollen. Es liegt an deinem Willen. Nicht an deinem Können. Dein Können, vergiss es. Weißt du, Dein Können ist gar nichts, aber der Herr macht es. Das ist die Gnade. Die Gnade und das Erbarmen Gottes. Der Herr macht es. Plötzlich funktioniert. Ich weiß gar nicht, wie ich da durchgekommen bin. Ich habe schon so viele Krisen durchgemacht in meinem Leben und bin erstaunt, dass ich immer noch lebe. Verstehst du, irgendwie? So mittendurch. Ich komme von Rumänien zurück. Tolle Evangelisation, mitten drin im Juni, Juli, irgendwo im Sommer. Und dann komme ich nach Hause, Unwetter. In Stuttgart war das damals. Und da geht es eine Unterführung durch und da ist Wasser. Die Unterführung ist voll mit Wasser. Und ich erschrecke, verstehst du, es gibt für mich kein Zurück. Da ist ein Autofahrer hinter mir. Was mache ich? Ich kriege einen Blitzgedanken, gib Gas und fahr los. Vollgas. Und du, plötzlich bin ich auf der anderen Seite. Mein Auto ist geschwommen, ich habe noch nie ein schwimmendes Auto gehabt. Mein Auto, das war mal so geschleudert hin und her. Und plötzlich bin ich auf der anderen Seite. Ich habe gesagt, lieber Gott, danke, dass du mich durchgebracht hast. Durch dieses Hochwasser hier. Durch, und das abends und nachts. Durch dieses Wasser. Gott bringt dich durch, Bruder, Schwester. Du musst nur nicht zimperlich sein. Ängstlich. Furchtsam. Lass uns aufstehen. Lieber Vater, ich danke dir, dass du bei uns bist, alle Tage bis an der Weltende. Auch wenn die Welt untergeht, du bist immer bei uns. Herr, wir müssen nicht verzagen, wir müssen nicht verzweifeln, wir müssen uns nicht aufgeben, wir müssen nicht resignieren. Du bist alle Tage bei uns, auch an den schwierigen Stunden, an den schwierigen Klippen, an den schwierigen Entscheidungsphasen. Herr, egal wo wir hinkommen, du bist da. Halleluja. Lieber Jesus, segne meine Geschwister, wo sie jetzt heute Morgen stehen. Irgendjemand steht an einer großen Krise, einer großen Kreuzung und er kommt nicht weiter. Du bist ja eingeschneit, eingestürmt, eingekesselt, kommst nicht weiter. Und der Herr sagt, mein Kind, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Ich werde dich durchtragen. Ich nehme dich in meine Hände. Bleibe ruhig. Zappele nicht so viel. Reg dich nicht so viel auf. Nimm das alles so hin, wie es ist und ich werde es alles gut machen. Du wirst nur staunen und mir dankbar sein. Der Herr will dich segnen, Bruder, Schwester, wo du auch bist, in deiner Familie, in deiner Situation. Der Herr ist der Allmächtige. Er sagt, ich kann. Ich kann sogar aus Steinen Kinder aufwecken, dem Abraham. Und wenn ich das kann, kann ich auch bei dir noch einiges verändern. Sollte mir etwas unmöglich sein, spricht der Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.